Willkommen bei SoTech Deutschland. Und ja, okay, wir kommen mit einem Wort um die Ecke, was schon fast Buzzword-Charakter hat. Künstliche Intelligenz. Aber richtig eingesetzt und genutzt kann es ein richtiger Gamechanger sein. Nur eben einfach nur das Label KI bringt nicht viel.
Die gute Nachricht ist, die deutsche Wirtschaft nimmt künstliche Intelligenz ernst. Eine Bitkom-Umfrage zeigt, erstmals beschäftigt sich mehr als die Hälfte, genau gesagt 57% der Unternehmen, mit dem Einsatz von KI. 20% nutzen es auch. Da ist aber noch viel Luft nach oben.
Ein entscheidender Faktor bei der Implementierung und auch Nutzung ist die menschliche Komponente. Digitalisierung bedeutet ja nicht nur neue Technik, sondern auch ein Umdenken in der Arbeitsweise.
Ja, und unser heutiger Gast setzt deshalb auf einen menschenzentrierten Ansatz. Statt mit IT-Experten arbeitet er bei Digitalisierungsprojekten mit einem Prozessspezialisten und einem Psychologen zusammen.
Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Die Erfahrung hat doch jeder schon mal gemacht, dass Transformation scheitern kann, wenn nicht alle mitziehen. Der psychologische Ansatz kann also helfen.
Und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu bewerten, wenn euch die Folge gefällt.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Das war ein Nokia 3310 in Blau-Silber.
Classic.
Blau-Silber, mit Farbe noch. Ich wüsste nicht mehr, welche Farbe. Aber welche App nutzt du am meisten?
Ich glaube, ich falle in die besten Listen. Es ist sicher mal WhatsApp für Kommunikation, ganz viel Google Maps, bin ganz viel Öffis und Fahrrad unterwegs. Und da hilft es extrem. Und ist auch super integriert. Ist einfach eine tolle App.
Ja. Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Tja, also da ich ja ganz viele Digitalisierungsprobleme lösen muss, wäre es bei mir, glaube ich, so eine Art Digitalisierungs-GPT in meinem Kopf quasi, um gleich zu wissen, welche Lösung passt für welches Problem. Das würde mir das Leben um einiges leichter machen.
Okay, und wer ist aus deiner Sicht der gerade oder die wichtigste Tech-Denkerin der Welt?
Ja, der Welt ist immer schwierig. Wenn ich mich festlegen sollte, jemanden, den ich gerade sehr schätze, ist der Joscha Bach, ein deutscher Informatiker, aus Deutschland aufgewachsen, ist mittlerweile in den USA, aber der verbindet wirklich diese europäische philosophische Sicht auf die Dinge, auch die sozialwissenschaftliche, und hat super geschafft, es in die USA zu bringen und forscht zurzeit dort im Bereich KI und Cognitive Science und treibt da wirklich auch die KI-Welt zurzeit ziemlich voran.
Okay, cool. Man lernt immer neue Namen. Woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Obwohl ich Techniker bin, aus meiner Ausbildung heraus, denke ich tatsächlich eher an Themen wie Kompromiss, Diskussion, auch etwas Enttäuschung und erst in zweiter Instanz eigentlich an Themen wie ja, Daten oder wie Apps oder Ähnliches.
Tja, und die Stimme, die wir gehört haben, gehört zu Doktor, so viel Zeit muss sein, Andreas Schumacher. Ich habe es heute sehr einfach, zwei Andreasse an meiner Seite. Hallo Andreas nach Wien.
Hallo, freue mich auch sehr bei euch zu sein.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du hast Mechanical Engineering and Management studiert im schönen Wien. Hast auch promoviert, da auch mit dem Schwerpunkt auf Wertschöpfung durch Digitalisierung, warst Industrial Coach und Head of Industrial Digitalization Strategies beim Fraunhofer Institut und hast auch Lehraufträge an der TU Wien, bist jetzt aber eben vor allem bei der VTU Group tätig, warst da auch erst Director Corporate Digitalization und inzwischen Director Corporate Strategy. Irgendwann mache ich mal so ein Zungenbrecher mit allen ganzen Titeln, die Leute immer so haben. Das ist, muss man immer sehr aufpassen und verstolpert sich so ein bisschen. Naja, aber das ungefähr so. Schön, dass du da bist.
Perfekt, vielen Dank dir.
Ja, Fraunhofer, also Ingenieure, und die basteln ja immer gerne rum. Dann bist du da weg und bist zu einem, ja, Unternehmen, ihr macht auch ein bisschen mit Handanlegen und so, aber am Ende doch Projekte und Digitalisierung. Warum hast du diesen Schritt gewählt? Ich könnte mir noch vorstellen, dass das andere mit dem Basteln noch viel mehr Spaß macht.
Ja, das stimmt. Fraunhofer ist ein super Institut, um zu entwickeln, um Neues zu tun, um sich zu entfalten. Was ich eigentlich mal sehen wollte, war auch die Umsetzung. Das heißt, man macht bei Fraunhofer Projekte, die super spannend sind. Was man nicht so sehr sieht, ist, wie wirkt sich das am Ende des Tages auf die Leute im Unternehmen aus, auf Unternehmenserfolg. Und da war irgendwann mal der Schritt zu sagen, jetzt habe ich dann knapp eine Dekade Strategien entwickelt für Digitalisierung, jetzt will ich sie auch mal in der Umsetzung sehen. Und das war dann so die Zeit, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt geht es mal Richtung Unternehmen, aber eigentlich in einer ganz ähnlichen Rolle, nämlich die Strategie halt im Unternehmen zu entwickeln, anstatt von außen fürs Unternehmen.
Mit VTU kann nicht jeder was anfangen, nehme ich an. Und jetzt auch noch mal kurz in zwei, drei Sätzen, was ihr macht.
Ja, sehr gern. Also die VTU ist an sich ein österreichisches Unternehmen, ist in Europa in 7 Ländern vertreten. Wir planen und bauen große Prozessanlagen, vor allem im Pharmabereich. Also wenn man sich vorstellt, eine große Anlage, die unsere Impfstoffe herstellt, war in der Covid-Krise ja extrem wichtig, sowas plant und baut die VTU. Mit einer riesen Schar an Ingenieuren natürlich, die wir dann in so ein Projekt hineinstürzen lassen und die dann wirklich dann Hals über Kopf solche Anlagen planen dürfen.
Mhm. Dann seid ihr auch schuld daran, dass wir nicht genug Medikamente haben.
Genau, wir haben leider die Lage nicht mitgeplant.
Jetzt,
ja, so ist es.
Jetzt haben wir den Schuldigen gefunden.
Nee, aber mal ernsthaft, spielt das mit einer Rolle? Ihr baut ja nicht nur so eine riesen Anlage da und guckt nicht rechts und links, wo kriegen die eigentlich ihre Teile her aus aller Welt und ergibt das Sinn? Und gerade jetzt nach Corona, wir haben ja die Lieferketten immer noch nicht im Griff, stellt man ja fest. Wir haben wie viel noch? 500 Medikamente oder 5000, die irgendwie zu wenig da sind oder gar nicht, ne?
Es ist ein Thema, es ist die Standortentscheidung ein Riesenthema, wo wir Medikamente herstellen, wo wir sie bauen. Ich meine, wir als VTU, ja, wir beplanen natürlich die Lieferketten bis zu einem gewissen Grad mit, indem wir auch die Standortentscheidungen mitentwickeln und mitanalysieren. Am Ende des Tages werden die Entscheidungen, da muss man ganz ehrlich sein, natürlich auch politisch getroffen, wo wir welche Medikamente lagern und wie viele Medikamente wir lagern. Das heißt, da können wir nur bedingt eingreifen. Aber wo wir eingreifen, ist ganz klar, welche Volumina wollen wir wo produzieren in Europa. Und da sehen wir schon einen Trend, auch, der uns natürlich auch freut, dass auch wieder viel Pharma in Europa stattfindet. Das heißt, dass wir jetzt nicht mehr nur nach außen schieben und sagen, wir produzieren woanders, sondern dass wir auch unsere Tugenden auch wiedererkennen, gerade in Zeiten, wo wir die Medikamente woanders nicht mehr so herbekommen. Und das spüren wir zum Glück auch als VTU. Mhm. Das freut uns natürlich.
Aber ihr seid ja jetzt tatsächlich vielfältig unterwegs. Einmal, was du gerade beschrieben hast, aber ihr beratet ja auch. Richtig. Wie kommt es dazu?
Ist richtig, ja. Also die VTU beratet auch im Digitalisierungsbereich. Wir haben tatsächlich auch bei uns Data Scientists sitzen und Data Engineers, die dann Betriebsdaten aufnehmen. Das heißt, ein Unternehmen kommt zu uns und sagt, liebe VTU, ich habe ein Problem mit meiner Produktion, meine Rezeptur ist zu teuer, ich kann mein Medikament nicht herstellen, was auch immer. Und was wir dann machen, ist, wir schnappen uns erstmal ganz viele Produktionsdaten, werfen die alle in einen Datenbot hinein und schauen uns an, wo könnte es knacken? Und da kommt irgendwie auch dieses Spielprozess versus Datenverständnis ins Spiel. Daten zu verstehen ist die eine Sache, aber dann auch zu wissen, welche Auswertungen sind relevant, mit was kann ich wieder was anfangen und vielleicht eine Rezeptur verbessern. Das ist das, wo wir als VTU ein bisschen unsere Nische gefunden haben, nämlich zu sagen, Prozesswissen plus Digital Skills. Das ist auch das, wo wir sagen, da macht Sinn, eher mal bottom-up aus dem Prozess zu kommen. Und so hat sich diese ganze Digital-Consulting-Ecke eigentlich bei uns entwickelt. Also eigentlich eher aus dem Prozess raus, ja.
Könnte ich mein Standardbeispiel jetzt wieder rauskramen, habe ich lange nicht mehr gemacht, steht gerade fest, Celonis. Ist das quasi in Konkurrenz von euch, die ja KI-basiert das machen? Ich glaube, wir können gleich nochmal über deinen Ansatz sprechen, sowas zu machen, menschenzentriert.
Celonis funktioniert super gut, wenn super schön gebucht wird. Leider sind wir in einem Industrieumfeld, wo es oft auch nicht ganz so sauber zugeht, oft auch alte Anlagen dastehen, die nicht voll vernetzt sind. Das heißt, da fehlen oft diese Buchungsschritte. Und da muss man oft hergehen und sagen, wo brauche ich einen Sensor, der mir irgendwas messen kann, um dann überhaupt Auswertungen zu fahren. Das heißt, ja, Celonis, solche Ansätze sind spannend, aber gerade in Bestandsanlagen, wo oft auch das Wissen fehlt und da wird auch die VTU oft gerufen, um dann einzuschreiten, dort fehlen uns einmal die Basisdaten, um Celonis oder Ähnliches anzuwenden.
Was ihr dann macht, ihr geht auch in so eine alten Anlage, das hatten wir auch schon hier als Thema, wie kann man alte Maschinen und so auch digitalisieren? Die haben ja noch nichts, die laufen mechanisch oder was auch immer.
Richtig, richtig.
Da geht ihr dann hin, guckt euch das an, lasst euch das erklären und dann überlegt ihr, wo kann man da einen Sensor ankleben und wo nicht und oder neu bauen oder was auch immer, um Daten zu bekommen erstmal.
Ganz genau. Und das ist eigentlich, glaube ich, die Herausforderung. Also wenn wir auch über Digitalisierung sprechen von Bestandsanlagen und vor allem von mechanischen Bestandsanlagen, die jetzt nicht hoch elektrifiziert sind, ich habe erstmal keine Daten und die Daten sind erstmal das Betriebsmittel der Digitalisierung, anders geht's nicht. Mhm. Und der erste Schritt ist halt wirklich, wo brauche ich einen Laserstrahl, um etwas zu messen, wo brauche ich irgendwo eine Anzapfung von einem Leitsystem zum Beispiel, um Daten rauszukriegen. Und was ich immer wieder höre von unseren, sage ich mal, operativen Mitarbeiterinnen, 80% ist Datenaufbereitung. Mhm. Und 20% ist irgendwo dann Magic, wo dann die schönen Diagramme rauspurzeln. Aber eigentlich erstmal Prozess verstehen und schauen, wo will ich Daten haben und erstmal die Sensorik einbauen.
Das dauert dann ja auch, könnte ich mir vorstellen, erstmal eine Zeit.
Das
ne?
ist richtig, ja. Und die Erwartungshaltung ist ganz schwierig in den Griff zu kriegen, weil der Kunde kommt, klar, der will ein Ergebnis. Ein Ergebnis ist mein Dashboard, auf dem ich entscheiden kann. Aber erstmal haben wir dann monatelang im schlimmsten Fall die Entscheidung, wo brauchen wir überhaupt die Daten, wie funktioniert der Prozess überhaupt. Mhm. Und da die Erwartungshaltung mit dem Ergebnis immer schön abzustimmen, ist gar nicht so einfach, weil ja, natürlich das Verständnis nicht immer da ist dafür. Ja.
Woher weiß ich, dass die Daten dann auch gut sind und dass das dann so passt und dass es alles richtig sitzt und funktioniert?
Richtig, es kann bis zum Ende eigentlich noch dann zum Stopp kommen und gegen die Wand fahren, auf gut österreichisch gesagt, weil wir aber nicht wissen, ob auch wenn wir die Daten haben, wir das Richtige messen können und die richtigen Ableitungen treffen können. Aber im Grunde wird man die Daten früher oder später sowieso brauchen. Das heißt, man tut sich einen Gefallen, wenn man mal für eine Datengrundlage sorgt, unabhängig von dem, ob das eine Projekt jetzt dafür ausschlaggebend war oder nicht.
Mhm. Ja, genau, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ihr seid vielleicht alles auch Profis oder habt gewisses Ingenieurwissen, aber trotz alledem ist ja der euer Kunde der Experte. Der weiß, was er da herstellt und das macht er schon seit Jahrzehnten und kennt die Fallstricke und die kennt ihr noch nicht.
Ist richtig.
Am Ende muss er auch viel Zeit mitbringen, ne? Oder seine Leute müssen viel Zeit mitbringen, um euch das zu erklären oder welcher Messwert jetzt sinnvoll ist und welcher nicht.
Genau, und das ist genau unser Digitalisierungsansatz auch zu sagen, wir sind ja eigentlich das Unternehmen, das den Prozess des Kunden geplant hat. Das heißt, wir gehen ja eigentlich in der VTU vom ersten Technologietransfer aus dem Labor, sprich wenn ein Medikament hergestellt wird, in die Phase 3 Studien geht, dann kommt dieser Technologietransfer, wo man sagt, wie kriege ich eigentlich so eine Medizin aus dem Laborbereich bis in die große Produktionsanlage. Und da startet eigentlich die Leistung der VTU. Das heißt, die haben auch bei uns Biotechnologen sitzen und Technologinnen. Mhm. Und daher verstehen wir relativ gut, was die Rezepturen machen bei den Kunden. Und da lässt sich natürlich die Digitalisierung um einiges leichter draufsetzen. Wenn ich quasi weiß, ich verstehe den Prozess von der Pike auf und setze dann die Digitalisierung drauf, tue ich mal viel leichter, wie wenn ich mir den Prozess von Grund auf erklären muss.
Ich zitiere mal aus einem Artikel, der glaube ich noch gar nicht so alt ist. Da heißt es, Schumacher weiß, woran es liegt, dass viele Digitalisierungsprojekte fehlschlagen und warum an seiner Seite keine IT-Profis oder Softwareentwickler stehen, sondern ein Prozessspezialist, eine Versicherung und ein Psychologe. Ein Psychologe? Okay.
Ich meine, Schumacher weiß, woran es liegt, ist erstmal gefährlich, aber ich lasse es mal so stehen.
Das nimmst du einfach mal so
hin. Ja. Es stimmt tatsächlich, das ist auch so ein bisschen das Lessons Learned meiner letzten 10, 15 Jahre. Wir schauen bei Digitalisierung wahnsinnig schnell auf die Technik. Also wir sind jetzt auch in dem Gespräch wahnsinnig schnell auf die Diskussion gekommen, die Technik, die Daten, der Prozess. Aber am Ende des Tages muss man sich erstmal überlegen, was will ich anders machen? Das heißt, nehmen wir ein Unternehmensbeispiel bei uns. Wir wollen irgendwo ein digitales Cockpit für die Leute einführen, dass die quasi alles an einem Platz haben, wenn sie dann auf ein Teams oder Ähnliches schauen. Und dann starten wir normalerweise relativ schnell zu sagen, welche Schnittstellen, welche Software-Tools brauche ich dafür, ohne mal zu überlegen, wie wollen die Leute überhaupt arbeiten? Brauchen meine Leute das überhaupt? Wenn ich zum Beispiel 90% im Blue-Collar-Bereich habe, ohne Zugang zu einem Smartphone, zu einem Laptop, kann ich mir so eine Lösung überhaupt sparen, gell? Und was wir in Projekten oft sehen, ist, dass man dann sehr technikaffine Leute auf so ein Projekt draufsetzt, weil Digitalisierung ist ja erstmal ein technisches Projekt und komplett vernachlässigt, Elemente wie Prozesse, wie Legal Advice, wie Change Management, wie Leute dann später arbeiten wollen. Und wir drehen aber der VTU den Spieß zumindest intern etwas um. Wir sagen eigentlich, da gibt es ein schönes Eisbergmodell, diese 10% über der Wasseroberfläche, die man sieht bei der Digitalisierung. Das ist quasi dieser aufgeschaltete KI-Chat und die 90% drunter aller Prozessfestlegungen, Regelfestlegungen sieht man alles nicht. Und wir versuchen es eigentlich genau umzudrehen und zu sagen, wir besetzen Projekte so, dass dieser Großteil gut besetzt ist. Sprich, ich habe den Prozessspezialisten, den Psychologen, ich habe die HR mit dabei, ich habe Legal mit dabei und die IT eigentlich nur als Zulieferer. Die ist bei so einem Digitalisierungsprojekt dann gar nicht so essentiell und wichtig, weil die technische Lösung findet man früher oder später. Aber quasi sich überlegt zu haben, mit welchen Frequenzen greifen meine Leute Informationen ab in der Firma und wie muss ich meine Kacheln anordnen, damit das gut funktioniert, das ist was ein eher Psychologe sagen kann, ein Prozessspezialist wie ein Techniker. Und das ist so einer der Ansatzpunkte, das kann man jetzt natürlich nicht auf alles eins zu eins umlegen im industriellen Kontext, aber bei internen Digitalisierungsprojekten funktioniert das relativ gut.
Im Neudeutsch nennt man das doch dann UX, oder? User Experience oder sowas?
Ist ein großer Teil davon, ist völlig richtig. Ja. Aber nehmen wir das Beispiel KI-Chat. Das hat jetzt, glaube ich, jedes Unternehmen irgendwie im Radar gehabt. Das heißt, wir schalten alle die ersten Co-Piloten auf oder die ersten Bing-Chat Enterprise-Zugänge. Wenn das nicht innerhalb von 3 Tagen passiert, kommen die ersten Rückmeldungen. Warum dauert das so lang? Weil die Leute quasi nicht mitbekommen, dass die Festlegung, welche KI-Regeln erlauben wir im Unternehmen, segnet es die Geschäftsführung ab, das ganze Thema. Wie schaut es mit Datenschutzthemen aus? Das dauert wahnsinnig lang. UX ist dann ein Teil davon, sich zu überlegen, wo schauen meine Leute oder wo schauen die Leute generell als Erster hin, damit es auch sexy ist zu bedienen. Da sind wir im Unternehmenskontext generell noch relativ schwach. Also das merkt man, glaube ich, wir gehen alle irgendwie von der U-Bahn zum Unternehmen, draußen noch alles schön am Telefon mit den Apps und komme ich irgendwo an im Unternehmen. schaut alles um ein paar Jahrzehnte älter aus. Hm. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum dann irgendwie auch so viel Enttäuschung entsteht, wenn Leute in Unternehmenskontext auf Digitalisierung schauen. Ja.
Was würdest du denn aber empfehlen? Weil was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend, dass die Leute nach drei Tagen dann fragen, ja, warum ist das und das noch nicht passiert? Auf der anderen Seite, wenn man zu schnell irgendwas anfängt, dann hast du ja auch Bugs oder ne, irgendwas funktioniert dann doch noch nicht, wie man sich das erhofft hat. Und gerade wenn es um künstliche Intelligenz geht und irgendwie tolle Chats oder andere Dinge, erwartet man sich ja auch erstmal so dieses Zaubermittel, dass das alles super duper wird und ich eigentlich keine Arbeit mehr damit habe. Und dann ist man sehr frustriert, weil es dann doch noch nicht so klappt und komische Fehler kommen. Muss man das dann direkt mit einpreisen bei der Erwartungshaltung oder wartet man dann lieber mit der Einführung oder wie würdest du das angehen?
Ich würde es mit ganz, ganz transparenter Ehrlichkeit angehen. Also ich glaube, wir versprechen oft sehr viel, wenn es um Digitalisierungsleistungen geht, was nicht alles besser wird. Oft werden die nicht gehalten, aber den Leuten auch zu sagen, wir wissen, es wird erstmal langsamer, wenn wir das jetzt einführen. Wir wissen, ihr werdet erstmal damit mehr Arbeit haben, bevor ihr weniger Arbeit habt, damit bis ihr euch mal dran gewöhnt habt und das kann bis zu einem Jahr oder mehr dauern. Die Leute verstehen sowas, wenn man es ihnen sauber erklärt und sie auch mitnimmt auf der Reise. Ich glaube, man muss da gar nicht die Benefits ständig verkaufen an allen Ecken und Enden, sondern einfach mal sagen, es ist ein Change da, dann müssen wir mitgehen. Wir wissen, es wird jetzt mal für alle anstrengend. So ist zumindest mein Zugang. Dann passiert es eigentlich auf einer relativ menschlichen Ebene und gar nicht so digital. Und dann haben wir aber das Buy-in später, dass jeder weiß, ja, er hat uns eh gesagt, es dauert jetzt erstmal länger und es wird erstmal anstrengend für alle. Und dann ist die Erwartungshaltung gleich ganz eine andere, gell? Und da muss man auch etwas unterscheiden, den sage ich mal, Top-Management-Ansatz, wo natürlich Digitalisierungslösungen gerade von Externen oft auch so verkauft werden, dass es die Wundermittel sind, wie du gesagt hast. Hm. Versus dem Internen, wo man, finde ich, ganz transparent auch sagen kann, was kann es bringen und auch wie schnell, gell? Also ich glaube, da muss man, ein Kollege von mir hat mal zu mir gesagt, er wusste nicht, wie analog die Digitalisierung ist. Ich verbringe wahrscheinlich 2/3 meiner Zeit mit analogen Gesprächen mit Leuten und nur 1/3 wirklich mit Digitalisierung. Und ich glaube, da sehe ich irgendwo den Zauber, dass man dieses Mysterium etwas aufbricht am Ende des Tages und sagt, das ist ein ganz normaler Change. Wir machen jetzt etwas anderes, halt mit einem digitalen Tool und verstehen das die Leute auch.
War ja schon immer Diskussion. Ich meine auch, dass die Effizienz der Produktion in Industrieländern seit Computerbeginn und Internetzeitalter nicht großartig besser geworden ist. Also die Produktivität speziell. Also es hat noch nicht so viel gebracht, weil man eben offenbar ja diesen Prozess noch nicht verstanden hat, dass es eben nicht darum geht, nur einen Computer anzuschaffen und Papier zu ersetzen. Eigentlich ja viel mehr. Eigentlich müsste man die Produktionsanlagen einreißen, neu bauen und digital neu bauen. Also digital denken. So ungefähr, oder?
Ja, ich glaube, wir haben da eine irrsinnige Erwartungshaltung in die Höhe gehoben. Also gerade der Ausruf der Industrie 4.0 in 2011, wo man dann gesagt hat, ja, jetzt kommt die Wertschöpfung zurück nach Deutschland, nach Europa. Mhm. Die wurde jetzt erstmal schwer enttäuscht. Das Gleiche passiert uns gerade generell mit der Digitalisierung. Gibt es auch schöne Studien von Bitkom wieder aus dem letzten Jahr, wo die Unternehmen sagen, eigentlich sehen wir uns zu 2/3 als Nachzügler und investieren wollen wir zurzeit auch nicht, weil wir das Thema irgendwie gerade mal so ein bisschen für uns abgehakt haben. Und ich glaube, das hängt ganz stark mit dieser Erwartungshaltung zusammen, ja. Dass man halt glaubt, dieses eine digitale Tool löst mein Problem. Ich glaube, das digitale Tool ist eigentlich ein sehr kleiner Teil der Problemlösung.
Deswegen auch der Psychologe. Oder ist der Psychologe nun dazu da, für den Menschen zu denken bei dem Thema? Oder ist er dazu da, die Menschen dazu zu bringen, das zu verstehen?
Also, oder die Kacheln richtig anzuholen.
Ja, genau, also wir suggestieren unseren Leuten, dass sie alle mitdenken. Aber es stimmt tatsächlich, der Psychologe ist dafür da, dass wir uns wettbewegen von den technischen Möglichkeiten hin zu, wie denkt der Mensch, der vor dem Laptop sitzt.
Ja, okay.
Das, was braucht er wirklich und was schön zu sehen ist, oft wird die Lösung viel simpler, wie wir glauben.
Also eher ein Pädagoge, oder? Nicht?
Eher ein Pädagoge dann und auch einer, der viel Empathie aufweist und das ist was wir Techniker und ich ziehe mich selber zu den Technikern jetzt uns schwer anlernen müssen, dass wir uns mal reindenken können in die Menschen und verstehen und das machen, finde ich, die großen Unternehmen im Consumer-Bereich sehr gut, dass es oft der eine Button ist, die eine Meldung, die man sehen will und quasi nicht alles, was möglich ist und da müssen wir im Unternehmenskontext oft quasi ein bisschen zurückrudern und aufs Wesentliche konzentrieren und quasi nicht alle Funktionalitäten immer ausbreiten. Im Sinne von, such dir was aus, alles ist da hinzu, ich zeig dir eins und das andere erfragst du, wenn du es brauchst.
Da kann ich, wenn ich kurz noch da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch angefangen in Telebörse als Planer, 95, 96, erste Visual Basic Programme geschrieben. Ich habe mir meine eigenen Programme geschrieben für meine Arbeit, um sie zu erleichtern. Die waren natürlich optimal auf meinen Job programmiert und die haben 10 oder 15 Jahre lang gehalten. Die haben noch meine Nachfolger benutzt. Irgendwann waren sie natürlich zu alt und die Programme kommen dann nicht mehr mit, aber Das, glaube ich, meinst du damit, ne? Dass am besten eigentlich der den Job macht, am besten auch die Sachen programmiert und die Digitalisierung umsetzt selbst, oder?
Richtig, oder zumindest den Input gibt, wie es gemacht gehört. Ich glaube, dass wir uns oft vorstellen, wie Leute Sachen haben wollen. Und ich bin einer, der sagt, in den ersten und letzten 10% kann man so ein Digitalisierungsprojekt auch schön versemmeln. Einmal, wenn man nämlich vergisst, sich genau die Anforderungen abzuholen, was wollen die Leute eigentlich bei dem Ganzen? Und bei den letzten 7%, um sich das Feedback einzuholen. Und wenn man die zwei Schleifen nämlich schön einsetzt und die Schleifen auch zieht, das ist unangenehm, das ist harte Arbeit, weil keiner stellt sich quasi gern hin mit Digitalisierungslösungen, lässt sich nochmal abfragen und bewerten und vielleicht auch hinterfragen. Und dann, deswegen neigen wir halt dazu, die Lösungen so auszurollen, wie wir es mal im stillen Kämmerchen entwickeln haben. Führt halt dazu, dass die Leute das am Ende auch wenig verwenden. Also den Deutschen kommt etwas zeitversetzt dann.
Ich hänge immer noch beim Psychologen. wie stelle ich mir das dann praktisch vor? Also du empfiehlst dann einem Unternehmen, das jetzt einen Prozess startet oder sich was vorgenommen hat, ja, hol dir doch mal einen Psychologen dazu. Das ist dann, und der muss ja dann auch erstmal verstehen,
ja,
was ist da im Unternehmen. Das heißt, der verbringt da ja auch eine gewisse Zeit. Also heißt Psychologe dann, dass dann kommen McKinseys und Co. oder jemand wie ihr und ihr habt einen Psychologen auch bei euch im Team oder ist das dann auch Freiberufler und wie viel Zeit verbringen die da? Also die müssen ja auch erstmal die Leute kennenlernen oder die Arbeitsabläufe kennenlernen. Das ist ja sehr aufwendig, stelle ich mir das gerade vor.
Also wir schicken per se mal keine Psychologen zu unseren Industriekunden.
Wäre auch interessant.
Wäre mal ein Geschäftsmodell, aber muss ich drüber nachdenken.
wir würden ihnen dann mal eine Stunde empfehlen.
Genau, und dann kommen die Techniker hinten nach. Nein, also die Psychologen sind tatsächlich, also der Psychologe, wir haben jetzt mal einen bei mir sitzen, das ist eher für die internen Projekte. Ich würde es aber auch in allen Kundenprojekten empfehlen, sich zumindest die Brille aufzusetzen, sich erstmal zu überlegen, wie arbeiten die Leute, also eher aus der Lösungsdenke zu kommen. Da gibt es immer ein schönes Beispiel von die Schuhmanufaktur in der Innenstadt, die handgemachte Schuhe macht. Wenn die quasi aus der Technologiebrille draufschaut und sich die Robotik anschaut, dann wird die erst am Ende draufkommen, eigentlich will ich gar nichts automatisieren, ich kriege 400 € für die Schuhe, weil sie eben nicht automatisch hergestellt sind. Mhm. Wenn sich diese Leute, und das ist jetzt repräsentativ für Industrieunternehmen, aber eher die Brille aufsetzen, was will ich eigentlich erreichen damit, dann kommt wahrscheinlich die Schuhmanufaktur drauf, Automatisierung mal sicher nicht, weil ich Geld kriege für handgemachte Schuhe, vielleicht aber für Transparenz, sprich QR-Code, wo kommt die Kuh her, war die glücklich und die Leute wollen es vielleicht dann nachschauen für den hochpreisigen Schuh. Und das heißt, wenn man da generell eher die Brille aufsetzt, was braucht entweder der Mensch oder die Maschine oder der Prozess am Ende, dann kommt man oft auch drauf, es braucht gar keine Digitalisierung. Und ich glaube, wir überdigitalisieren da oft, weil halt sehr viele Software-Tools da sind. Und oft werfen wir quasi auf ein kleines Problem ein kleines Software-Tool und das führt halt dann zu hunderten Software-Tools für 100 kleine Probleme. Und wir kennen sie alle mit allen Tools, die wir in Unternehmen laufen haben. Und ich glaube, von denen könnte man viele eigentlich überspringen, wenn man sich die Brille etwas anders aufsetzt.
Wie stark müsst ihr gerade Ingenieure, die ja da, mit denen ihr viel zu tun habt, kann ich mir gut vorstellen, dass es schwer ist, die zu überzeugen, sich von Kontrolle zu trennen. In dem Sinne, dass ich sage, oh, ich möchte als Ingenieur gerne wissen, ja, welche Temperatur hat das und was ist das, aber ihr müsst ihnen ja quasi eigentlich sagen, trenn dich von all diesen vielen Daten, die verarbeiten wir in irgendeinem Algorithmus, der weiß schon, was zu tun ist und du kriegst nur das, was wichtig ist. Und das stelle ich mir auch schwierig vor. Man will schon gerne wissen, was so passiert, aber muss einem Algorithmus vertrauen irgendwann zukünftig, damit es effizienter wird. Wir wollen ja Prozesse überspringen, glaube ich, oder Prozesselemente überspringen, um es effizienter zu machen.
Du sprichst da zwei ganz wichtige Themen an. Es gibt ja diese provokante Aussage, es gibt nichts Schlimmeres wie gut gebildete Ingenieure für Digitalisierung. das ist ein Thema mit dem kämpft man auch teilweise, weil du hast wahnsinnig kritische Köpfe und wahnsinnig smarte Köpfe da sitzen, die ja natürlich alles hinterfragen müssen. Für das kriegt man Geld bei unserem Kunden. Das passiert natürlich auch bei Digitalisierungslösungen. Also die zu überzeugen, warum jetzt was besser ist wie davor, ist herausfordernd. Das Schöne dran ist, man kriegt wahnsinnig viel Feedback und kann Lösungen sehr schön verbessern. Das andere Thema, das mir da fast noch wichtiger ist, ist das Thema des mittleren Managements. Ich glaube, das ist immer eine Schicht, die quasi wie ein Immunsystem funktioniert. Veränderung muss abgewehrt werden, wir müssen stabil bleiben, weil das kriegen wir auch bezahlt. Das ist auch gut so.
Das mittlere Management ist das Immunsystem. Finde ich cool.
Genau, sonst würde man es ja quasi bei jeder kleinen Attacke von außen sofort das Unternehmen verbiegen. Das darf ja nicht sein. Gell? Und das Gleiche passiert uns natürlich auch bei Digitalisierung. Das heißt, wenn wir so Lösungen ausrollen, da geht es mir jetzt weniger um die VCU an sich als generell Unternehmen, ist das die Lehmschicht der Digitalisierung, ist das mittlere Management. Da muss man durch. Das Top-Management sagt ja, wenn sie es im Großen und Ganzen versteht und dafür steht, da ist das Buy-in meistens da. Und die operativen Schichten nehmen es her, weil es eben vorgegeben wird bis zu einem gewissen Grad. Da kann man auch noch scheitern. Aber ich sage, die schwierigste Schicht ist tatsächlich dieses mittlere Management. Ja.
Was ich mich jetzt gerade so frage, du machst das jetzt ja seit über 10 Jahren, ne? Beschäftigst dich damit und bist da totaler Profi drin. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich das Wort Digitalisierung höre inzwischen, das ist ja auch so ein bisschen Buzzword geworden. Ne? Man schmeißt das so hin, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, es ist ein komplettes Buzzword. Und irgendwie, manche sagen, das haben wir doch jetzt alles verstanden, wir müssen digitalisieren und gut. Also ich habe nicht so ein richtig dieses Gefühl, haben wir das jetzt verstanden oder nicht, was das bedeutet? Und wenn du auf deine 10 Jahre guckst oder mehr, siehst du da eine gute Entwicklung und wo sind wir da jetzt? Früher haben wir immer Schulnotenfragen gestellt zum Ende in diesem Podcast, aber wo stehen wir dann jetzt? So richtig, ich kann es noch nicht so richtig greifen. Wir sagen immer, wir hinken hinterher und so, aber wir reden auch schon seit Jahren darüber. Also wo sind wir?
Also ich finde Schulnoten gar nicht so schlecht in diesem Zusammenhang. Ich würde uns da in Mitteleuropa irgendwo eine 4 geben, glaube ich, im Vergleich zu unseren Potenzialen. Ja. Also es gibt ja auch die Competitive Index Rankings, die weltweit gelten, und da sind wir in Europa tatsächlich relativ weit hinten. Und ich würde uns da durchaus eine gewisse Arroganz zuschreiben in Europa, dass wir noch immer glauben, dass wir mit unseren alten Tugenden weiterkommen. Und ich glaube, wir müssen uns irgendwann tief in die Augen schauen und sagen, wir müssen uns da grundlegend ändern, eigentlich von der Volksschule weg, wo man sagt, wie kriege ich digitales Denken und digitales Handeln wahnsinnig früh in die Köpfe rein? Weil ich bin ganz bei dir, Digitalisierung als Buzzword impliziert ja eine Entscheidungsfreiheit im Sinne von, ich kann oder kann nicht. Ich kann investieren oder ich kann mich damit beschäftigen oder mich nicht damit beschäftigen, aber das ist ja tatsächlich nicht so. Wie man halt früher lesen oder schreiben lernen hat müssen, muss man jetzt lernen, mit digitalen Medien umzugehen. Die, ich glaube, es sind irgendwo 5% in Deutschland, die quasi nicht mit dem Internet verbunden sind. Die haben ja tatsächlich ein Problem, weil manche gesellschaftliche Themen nur über das Internet abgewickelt werden können. Und das ist fast vergleichbar mit, ich kann nicht schreiben oder lesen. Und das heißt, wir müssen uns von dem verabschieden, zu glauben, vor allem in Europa und jetzt mal in Österreich, Deutschland, wo wir sitzen, dass Digitalisierung ein Buzzthema ist, dem wir uns entziehen können, sondern eigentlich muss es ein täglicher Wegbegleiter sein. Und das haben wir in Europa, glaube ich, noch nicht ganz so verstanden.
Wird es denn besser jetzt durch also dieses Zurück nach Hause, also Pharmaindustrie teilweise wieder in Europa? Dann müssen die ja von vorne anfangen. Die können ja nicht wahrscheinlich ihre indischen Fabriken hierher verlagern, sondern bauen wahrscheinlich neu hier. Dann kann man doch gleich das richtig machen.
Ist richtig, klar. Also in dem kleinen Segment, da tut sich dann wieder was. Also bei neuer Industrie in Europa gibt es auch mehr Vernetzung, gibt es auch mehr Ansätze. Natürlich in anderen Feldern, wo es um große Softwareunternehmen geht, wo in Europa die letzten 10 Jahre sehr wenig passiert ist an neuen Unternehmen. Gerade durch den neuen KI-Hype ziehen uns natürlich der andere wieder etwas weiter davon. Gell? Also in manchen Bereichen mögen wir vielleicht aufholen, aber in Summe wird die Lücke zurzeit wahrscheinlich eher größer wie kleiner. Gibt es jetzt verschiedenste Gründe. Das geht von DSGVO über Investentscheidungen. Aber in Summe, und ich vernehme es auch auf den Veranstaltungen, wo ich bin, haben wir es noch nicht realisiert. Ich habe das Gefühl, wir verweigern nur etwas der Realität, dass wir uns damit beschäftigen und sagen, was tun wir jetzt. Und da wird die Lücke einfach über die Zeit größer. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, Megatrends sind wie Lawinen in Zeitlupe, einer meiner Lieblingssprüche. Und die Realisierung ist so eine Lawine. Das heißt, wir glauben doch immer, wir entkommen dem irgendwie und können uns da entscheiden, ob wir links oder rechts von der Lawine vorbeifahren. Aber am Ende des Tages wird es halt irgendwann in Europa komplett ankommen.
Dann haben wir noch gar nicht über KI da richtig geredet, ne?
Dann haben wir über KI noch gar nicht richtig geredet, genau, das ist richtig.
Naja, gut, darüber wurde ja noch geschrieben, über industrielle Revolutionen, wie lange sie gedauert haben und dass die Halbwertszeit immer schneller wird, ne? Also die Eisenbahn hat irgendwie an die 80 Jahre gebraucht und alles andere wurde immer schneller und das, ja, das kennt man.
Das ist auch ein Riesenthema, dass wir, also das passt auch mit diesem Lawinengedanken ein bisschen zusammen, die werden ja auch schneller und irgendwann immer aufhaltbar und wir sehen es egal, auf welche Zahlen wir schauen, ob es die Z-Arbeit sind, ob es was anderes ist, die Geschwindigkeit wird schneller und das heißt auch für uns, es gibt immer wieder diese Studien, wer hat eine Digitalisierungsstrategie, ich bin mittlerweile der Meinung, es ist gar nicht mehr relevant, wer eine Strategie hat, relevant ist, wer entscheidet sich, was zu tun, weil eine 5-Jahres-Strategie haltet nicht mehr. Also wenn wir uns angeschaut haben, was die letzten 3 Jahre passiert ist, brauche ich mal keine 5-Jahres-Digitalisierungsstrategie machen im Prinzip.
Ein Punkt vielleicht noch, ganz kurz, du hast jetzt gesagt, Europa muss irgendwie deutlich aufholen oder von seiner Arroganz sogar irgendwie so ein bisschen wegkommen. Wenn ich mir die USA anschaue, dann kann man ja, aber wenn man sich das, okay, Silicon Valley und vielleicht New York, Banken und so mal weg denkt, ist da vielleicht auch noch Luft nach oben, könnte ich mir vorstellen. Sag ich jetzt einfach mal so, du kannst mich gerne korrigieren. Sind dann andere Länder wie Indien oder so da vielleicht sogar schon viel weiter, weil die gar keine, weil die einfach vom, ja, mehr, ja, fast null starten und da ganz andere Voraussetzungen haben und gar nicht anders können, als komplett digital zu denken?
Sehe ich auch so. Also ich glaube, dass der Need für Digitalisierung da wirklich Jahrzehnte teilweise überspringen kann. Wir sehen es im Microbanking in Afrika, das ja ein Riesenerfolg war. Ich bin mit einer Brasilianerin verheiratet. Wir sehen es in Brasilien, die teilweise über Social Media Apps Geld verschieben können, wo ein Wohnungskauf über eine App abgewickelt werden kann. Sprich, da ist es völlig normal, sie über WhatsApp quasi die Verträge zuzuschicken. Also ich glaube, das ist dann wirklich da, wo es sein muss, da sind sie wahnsinnig schnell. Und da, wo wir nicht müssen, glauben wir eben, und ich komme wieder zurück auf diese Entscheidungsfreiheit, da glauben wir, wir können nur Ja oder Nein sagen zu dem ganzen Thema. Mhm. Und ich glaube auch, dass die USA da in anderen Bereichen sicher nur etwas weniger Druck hat wie Länder, die einfach müssen. Mhm. Und das, die haben da teilweise vielleicht sogar einen Vorteil, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Und zum Glück sind Daten billig. Und das treibt natürlich dann.
Womit wir ja beim Psychologen, wenn man halt Druck hat, dann macht man. Und sonst sind die halt alle im Herzen faul. So ist es.
Und das war schon immer so, da brauchen wir auch keine Digitalisierung dafür. Genau.
Ja. Vielen Dank, Andreas Schumacher.
Vielen Dank, Andreas.
Herzlichen Dank euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.